Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. In der Reihe durch den Brief des Paulus an die Römer kommen wir heute zu Kapitel 8, den Versen 23 bis 25. Ich lese uns Römer 8, Verse 23 bis 25. Hört das Wort des Herrn. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlinge des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst, erwartend die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Denn in Hoffnung sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung. Denn was einer sieht, was hofft er es auch? Wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren. Amen. Herr, öffne unsere Augen, damit wir Wunder schauen aus deinem Gesetz. Amen. Nehmt gern Platz. Bisher hatten wir gehört, dass wir als Christen Gottes Geist empfangen haben, der in uns wohnt und uns leitet, Gottes Gesetz zu lieben und gegen die Sünde zu kämpfen. Und weil wir diesen Geist der Sohnschaft haben, sind wir auch Söhne Gottes und damit Erben Gottes und Miterben Christi. Wir werden Herrlichkeit und Herrschaft erben und dazu ewiges Leben, Frieden, Freude. Aber noch haben wir dieses Erbe nicht angetreten. Noch ist die zukünftige Herrlichkeit nicht an uns offenbart worden. Noch ist nicht offenbar, was wir sein werden. Nein, in dieser Jetztzeit müssen wir leiden. Noch keine Herrlichkeit, noch Leiden. Wir leiden, wie alle Menschen, an Sorgen und Nöten, an Krankheit und Schmerzen, an Traurigkeit und Trauer und Tod. Und weil wir Söhne Gottes sind, leiden wir außerdem an unseren eigenen Sünden und an dem Kampf gegen unser eigenes Fleisch. Und wir leiden unter der Gottlosigkeit der Welt und unter ihrem Hass und Spott und ihrer Verfolgung. Aber unser Leiden ist nicht sinnlos. Es hat ein Ziel. Wir müssen jetzt mitleiden, damit wir auch mit verherrlicht werden. Das Leiden ist die Bedingung für die Verherrlichung. Der Verherrlichung geht das Leiden zuvor. Das war bei Christus so und so ist das auch bei seinen Jüngern, denn wir sind nicht größer als unser Herr und Meister. Die Bedrängnis, das Leiden in dieser Jetztzeit ist nötig, damit wir die zukünftige Herrlichkeit erben können. Durch viel Bedrängnis müssen wir in das Reich eingehen. Aber wenn wir unser Leiden in der Jetztzeit in dem Licht der zukünftigen Herrlichkeit betrachten, dann ist unser Leiden hier nicht einmal wert, auch nur damit verglichen zu werden. So viel größer, so viel gewichtiger ist die Herrlichkeit, die an uns offenbart werden wird, sodass wir in der ersten Sekunde, in der wir in die Herrlichkeit eingehen, alles vergessen haben werden, was zuvor an Leiden gewesen sein mag. Aber weil wir so schwerfällig sind, dies alles zu glauben, und weil es uns schwerfällt, in unseren Leiden diesen Ewigkeitsblick zu haben und unsere Leiden in der rechten Perspektive zu sehen, weil uns das so schwerfällt, erklärt uns der Apostel noch eingehender, wie groß diese Herrlichkeit sein wird, damit wir es verstehen, damit wir es glauben, damit es eine Realität ist in unserem Leben, in unserem Leiden. Und dazu stellt Paulus uns ein dreifaches Seufzen vor Augen. Erstens das Seufzen der Schöpfung, zweitens das Seufzen der Kinder und drittens das Seufzen des Geistes. Mit dem ersten Punkt, dem Seufzen der Schöpfung, haben wir uns letztes Mal beschäftigt. Wir haben gehört, dass die ganze Schöpfung unter der Sünde der Menschen leidet. Denn wegen der Sünde Adams hat Gott die Schöpfung verflucht. Und seitdem ist sie der Nichtigkeit und Vergänglichkeit unterworfen und ist unter der Knechtschaft des Verderbens. Die ganze Schöpfung leidet und stirbt und vergeht. Und deswegen seufzt sie. Und sie harrt sehnsuchtsvoll. Worauf denn? Auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Die ganze Schöpfung sehnt sich danach, dass wir endlich offenbar werden als Söhne Gottes. Denn dann wird auch sie freigemacht werden von der Knechtschaft des Verderbens. Dann wird der Tod nicht mehr herrschen, weder über uns noch über den Rest der Schöpfung. Christus hat am Kreuz nicht nur Menschen erlöst. Er hat die ganze Schöpfung erlöst. Sein Opfertod hat kosmische Ausmaße. Und so muss die Schöpfung zwar jetzt noch leiden. Und sie seufzt unter Schmerzen, aber sie leidet in Hoffnung. Denn ihre Schmerzen sind Geburtswehen. Sie weiß, dass der Tag kommt, an dem wir offenbar werden als Söhne Gottes und auch sie dann befreit wird von der Herrschaft des Todes. Deswegen leidet sie in Hoffnung. Das war das erste Seufzen, das Seufzen der Schöpfung. Heute wollen wir uns mit dem zweiten Seufzen beschäftigen, nämlich dem Seufzen der Kinder. Ursprünglich hatte ich überlegt, die beiden letzten Seufzen zusammenzunehmen, habe ich aber doch entschieden, es noch einmal aufzuteilen. Das heißt, heute betrachten wir das Seufzen der Kinder, der Kinder Gottes. Und ich möchte unseren Predigttext in drei Punkte gliedern, nämlich erstens, wir seufzen, weil wir etwas erwarten. Zweitens, wir erwarten etwas, weil wir eine Hoffnung haben. Und drittens, weil wir eine Hoffnung haben, können wir ausharren im Leiden. Also erstens, wir seufzen, weil wir etwas erwarten. Zweitens, wir erwarten etwas, weil wir eine Hoffnung haben. Und drittens, weil wir eine Hoffnung haben, können wir ausharren im Leiden. Also zum ersten Punkt, wir seufzen, weil wir etwas erwarten. Vers 23, nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlinge des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst. Nicht allein sie, nicht allein die Schöpfung seufzt, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlinge des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst. Gemeint sind wir, die Christen, die wir an Christus glauben, die wir den Geist empfangen haben. Und Paulus schreibt hier, dass wir die Erstlinge des Geistes haben. Oder man könnte auch übersetzen, die Erstlingsfrucht des Geistes. Was meint das? Nun, die Erstlinge sind die ersten Früchte eines Feldes, die man erntet. Und sie sind der Beweis dafür, dass die Saat, die der Landwirt gesät hat, dass die Saat Frucht bringt. Und für den Landwirt sind die Erstlinge daher die Verheißung, die Garantie, dass er noch mehr Früchte ernten wird. Die Saat geht auf. Es wird noch mehr Frucht kommen. Diese Erstlinge sind nur die ersten Früchte. Da kommt also noch mehr. Und so haben wir den Geist empfangen. Und er wohnt in uns und heiligt uns und gibt uns Zeugnis, dass wir Gottes Kinder sind und lässt uns rufen, Abba, Vater. Und so lässt er uns gewisse Segnungen der Gotteskindschaft schon jetzt erleben. Aber das sind nur die Erstlinge, nur die ersten Früchte. Es kommt noch mehr, es kommt noch viel mehr. Diese ersten Früchte der Heiligung und der Heilsgewissheit, diese ersten Segnungen der Gotteskindschaft, sie sind die Verheißung, sie sind die Garantie dafür, dass wir die volle Ernte einfahren werden. Nämlich dann, wenn wir offenbar werden als Söhne Gottes und unser Erbe von Gott empfangen. Dann werden wir die vollen Früchte des Geistes, die vollen Früchte unserer Gotteskindschaft ernten. Deswegen nennt Paulus den Geist auch den Geist der Verheißung. Er verheißt uns die volle Frucht. Er nennt ihn das Unterpfand unseres Erbes, die Garantie dafür, dass unser Erbe kommt zu unserer Erlösung. Epheser 1, 13 bis 14. Aber obwohl wir schon die Erstlinge des Geistes haben, oder vielleicht gerade weil wir die Erstlinge des Geistes haben, seufzen auch wir, und zwar in uns selbst, in unserem Inneren. Es ist ein inneres, inniges Seufzen unseres inneren Menschen. Warum seufzen wir? Vers 23, auch wir selbst seufzen in uns selbst, erwartend die Sohnschaft. Die Erlösung unseres Leibes. Wir haben gehört, dass die Schöpfung seufzt, weil sie sehnend auf etwas harrt, nämlich auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Und auch wir seufzen mit ihr in uns selbst, weil auch wir etwas sehnlich erwarten, nämlich die Sohnschaft. Das sind keine verschiedenen Dinge. Wir warten auf dieselbe Sache wie die Schöpfung. Die Offenbarung der Söhne Gottes und die Sohnschaft meint dasselbe. Die Schöpfung und auch wir selbst warten darauf, dass wir endlich als Söhne Gottes offenbar werden, dass die Sohnschaft endlich an uns offenbar wird, sichtbar wird. Wir haben die Sohnschaft schon. Wir sind schon Söhne Gottes, weil wir den Geist der Sohnschaft haben, aber bisher schmecken wir nur die Erstlingsfrucht davon. Die volle Ernte ist noch nicht da. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. 1. Johannes 3, Vers 2. Es ist noch nicht offenbar, noch nicht sichtbar, noch nicht völlig verwirklicht, was wir sind. Wenn du durch die Straßen läufst, dann kannst du nicht sehen, wer die Söhne Gottes und wer die Söhne des Teufels sind. Es ist noch nicht offenbar. Wenngleich es schon eine geistige Realität jetzt schon ist. Wann wird es denn offenbar werden? Wie wird die Sohnschaft an uns offenbar, an uns sichtbar, an uns völlig verwirklicht werden? Paulus schreibt, erwartend die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. So werden wir also offenbar werden als Söhne Gottes. Das ist es, worauf wir warten, wonach sich die ganze Schöpfung sehnt, die Erlösung unseres Leibes. Es ist wichtig, dass wir verstehen, wie wichtig unser Leib ist. Es ist wichtig, dass wir verstehen, wie wichtig unser Leib ist. Denn viele haben die Vorstellung, dass wir in der Ewigkeit gar keinen Leib mehr haben werden, sondern als Geistwesen im Himmel schweben. Dass wir auf irgendeiner Wolke sitzen, wie ein Engel. Das ist nicht korrekt. Gott hat den Menschen geschaffen als Leib und Geist. Er bildete den Leib aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase den Odem des Lebens und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Genesis 2, Vers 7. Beides zusammen macht den Menschen aus. Geist und Leib oder Seele und Leib. Beides zusammen macht den Menschen aus und so war er sehr gut geschaffen. Aber durch den Sündenfall wurde beides korrumpiert und beides dem Tod unterworfen, sowohl der Leib als auch der Geist. Aber auch Christus ist gekommen, um beides zu erlösen, Leib und Geist. Christus macht keine halben Sachen. Er ist gekommen, um beides zu erlösen, beides wiederherzustellen, beides frei zu machen von der Herrschaft der Sünde und des Todes, sowohl den Leib als auch den Geist, den ganzen Menschen. Und deshalb wird er auch die ganze Schöpfung erlösen von der Knechtschaft des Verderbens, damit wir mit unseren erlösten Leibern in einer erlösten Schöpfung leben können. Wir werden eine erlöste, erneuerte Erde brauchen für unsere erlösten Leiber. Die Erde wird nicht vernichtet und unser Geist wird nicht ewig im Himmel schweben, sondern unser erlöster Geist wird in unserem erlösten Leib für immer auf der erlösten Erde leben. Wir hatten letztes Mal schon gelesen, dass durch Christus alle Dinge geschaffen wurden, die in den Himmeln und die auf der Erde, die Sichtbaren und die Unsichtbaren, es seien Throne oder Herrschaft oder Fürstentümer oder Gewalten, alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen. Und er versöhnt alle Dinge mit sich durch das Blut seines Kreuzes, durch das er Frieden gemacht hat. Es seien die Dinge auf der Erde oder die Dinge in den Himmeln. Kolosser 1, 16 bis 20. Christus macht keine halben Sachen. Er hat alle Dinge erschaffen, alle Dinge gehören ihm und deshalb erlöst er auch alle Dinge, unseren Geist, unseren Leib und die ganze Schöpfung. Unser erlöster Geist wird in unserem erlösten Leib für immer auf der erlösten Erde leben. Und Gott wird mit uns sein, unser Gott. Das wird unser ewiger Zustand sein, als Söhne, als Erben Gottes. Aber noch ist das nicht offenbar. Noch haben wir diesen irdischen Leib. Und der unterscheidet sich nicht von den Leibern der Gottlosen. Wir haben den Geist Gottes empfangen, der unsere Gesinnung erneuert, unseren inneren Menschen. Aber unser äußerer Mensch, unser Leib, ist unverändert. Als wir gläubig wurden, empfingen wir einen neuen Geist, aber keinen neuen Leib. Und dieser alte irdische Leib, er ist es, der uns auch noch an diese Erde, an diese Welt bindet und der uns noch Anlass zur Sünde gibt durch die Lust des Fleisches und die Lust der Augen und den Hochmut des Lebens. Deswegen nennt Paulus ihn auch den Leib des Todes, von dem er gerettet werden will, Römer 7, Vers 24. Und deswegen spricht er von dem Gesetz der Sünde, das in unseren Gliedern ist, Römer 7, Vers 23, und von den Handlungen des Leibes, die wir durch den Geist töten müssen, Römer 8, Vers 13. Und weil unser Leib noch nicht erlöst ist, ist er auch noch dem Verfall und dem Tod unterworfen. Auch das hatte Paulus bereits geschrieben. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot, der Sünde wegen, der Geist aber Leben, der Gerechtigkeit wegen, Römer 8, Vers 10. Unser Leib, der Leib der Christen, ist weiterhin tot. Wegen der Sünde wird unser Leib krank und schwach und stirbt und wird ins Grab gelegt und verwest dort. Aber wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird auch unser innerer Tag für Tag erneuert. 2. Korinther 4, Vers 16. Und wenn wir sterben, wenn dieser Leib des Todes in den Tod geht, dann trennt sich unser Geist von unserem Leib. Der Leib wird in das Grab gelegt. Der Staub kehrt zur Erde zurück, so wie er gewesen ist. Und der Geist kehrt zu Gott zurück, der ihn gegeben hat. Prediger 12, Vers 7. Im baptistischen Katechismus von 1693 heißt es dazu: Die Seelen der Gläubigen werden bei ihrem Tod vollkommen gemacht in Heiligkeit und gehen sogleich in die Herrlichkeit ein. Und ihre Leiber, die weiterhin mit Christus vereint sind, ruhen in ihren Gräbern bis zur Auferstehung. Das ist unsere Hoffnung. Die Auferstehung, die Hoffnung der Auferstehung, dass nicht nur unser Geist erlöst ist, sondern dass auch unser Leib auferstehen wird als ein erlöster Leib. Wie Paulus bereits schrieb: Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Römer 8, Vers 11. Danach sehen wir uns. Nicht, dass wir für immer als Geister im Himmel schweben, sondern dass auch unsere sterblichen Leiber lebendig gemacht werden. dass sie auferweckt werden aus den Toten, dass sie auferstehen und unser Geist wieder mit unserem Leib vereint wird. Denn nur dann sind wir Menschen vollständig, denn so hat Gott uns geschaffen, als Einheit von Geist und Leib. Aber dann wird unser Geist nicht mehr mit dem alten, sündhaften Leib vereint werden, sondern mit einem erlösten, verherrlichten Leib. Darauf warten wir, auf die Erlösung unseres Leibes. Ein erlöster Geist in einem erlösten Leib. Und das wird geschehen bei der Wiederkunft Christi. Wenn er kommt, dann werden die Toten auferstehen und dann wird er unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten zur Gleichförmigkeit mit seinem Leib der Herrlichkeit. Philipper 3, 21 bis 22. Denn auch Christus hat einen Leib. Auch er ist nicht nur Geist. Er war Geist, als er im Anfang bei Gott war, dem Vater. Aber er hat einen Leib angenommen. Er ist Mensch geworden. Wahrer Gott und wahrer Mensch. Mit einem wahren Leib. Und so bleibt er in Ewigkeit. Er bleibt in Ewigkeit der Gottmensch. Er hat seinen Leib nicht aufgegeben, um wieder nur Geist zu sein. Er hat ihn nicht im Grab liegen lassen, sondern er hat ihn auferweckt. Er ist auferstanden aus den Toten in seinem Leib. Und es war ihm sehr wichtig, dass seine Jünger das verstehen, dass er wirklich einen Leib hat. Denn als er auferstanden war und seine Jünger ihn sahen, da dachten sie, sie sähen einen Geist. Deswegen zeigte er ihnen seine Hände und Füße mit den Wundmalen. Und er ließ sich von ihnen anfassen. Und er erklärte ihnen, dass er wirklich aus Fleisch und Gebein war. Und als sie noch nicht glaubten, da ließ er sich einen gebratenen Fisch und ein Stück von einer Honigscheibe geben und aß vor ihnen, damit sie sehen und verstehen, dass er wirklich einen Leib hat, einen echten Leib, der Nahrung zu sich nehmen kann. Lukas 24, 36 bis 43. Aber dieser Leib ist nicht derselbe wie zuvor. Er ist verwandelt, verherrlicht, ein erlöster Leib, erlöst von allem Leiden dieser Welt. Wie hat Christus gelitten in seinem ersten Leib? Hunger und Durst. Angst, Schläge und Schmerzen und den Tod am Kreuz. Aber in seinem neuen Leib, in seinem Auferstehungsleib, wird er nie wieder leiden und nie wieder sterben. Und zu einem Leib, zu einem solchen Leib der Herrlichkeit, will Christus auch unsere Leiber umgestalten. Und er kann es auch tun, denn er nutzt dafür die wirksame Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Philipper 3, 22. Er wird unseren alten, sündenbefleckten, sterblichen Leib nehmen und er wird ihn sich unterwerfen in seiner Kraft, indem er ihn heiligt und verherrlicht und seinem Leib der Herrlichkeit gleichgestaltet. Paulus schreibt von diesem Leib der Herrlichkeit im 1. und 2. Korintherbrief. Er erklärt, dass dieser Leib anders sein wird als der, den wir jetzt haben, denn unser jetziger Leib ist nur ein Same, ein nacktes Korn, das in der Erde sterben muss, damit es eine neue Frucht, einen neuen Leib hervorbringen kann. Und die Frucht sieht nie genauso aus wie der Same. Es ist etwas anderes. Dieser neue Leib, er unterscheidet sich ganz wesentlich von unserem jetzigen Leib. Unser jetziger Leib ist der Verwesung unterworfen. Unser Auferstehungsleib wird unverweslich sein. Unser jetziger Leib ist in Unehre. Unser Auferstehungsleib wird Herrlichkeit sein. Unser jetziger Leib ist schwach. Unser Auferstehungsleib wird in Kraft sein. Jetzt haben wir einen irdischen Leib, wie Adam, aus Staub. Aber dann werden wir einen himmlischen Leib haben, wie der letzte Adam, wie Christus, der vom Himmel ist. So wie wir jetzt das Bild dessen tragen, der vom Staub ist, so werden wir dann das Bild dessen tragen, der vom Himmel ist. Unsere Leiber werden alle verwandelt werden, ob sie dann noch am Leben sind oder ob sie schon seit Jahrtausenden in den Gräbern liegen und völlig verwest sind. Die Lebenden werden verwandelt werden und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, an dem Tag, an dem Christus kommt, um den letzten Feind, den Tod, zu besiegen, um ihn zu verschlingen in Sieg. Das alles ist nachzulesen in 1. Korinther 15, Verse 35 bis 57. Das ist es, wonach wir uns sehen, zusammen mit der ganzen Schöpfung, dass unser Leib so erlöst, so verwandelt wird. Und im 2. Korintherbrief bezeichnet Paulus unseren Leib dann als irdisches Haus, das zerstört wird. Aber wenn es auch zerstört wird, so haben wir doch ein neues Haus von Gott, das ewig und himmlisch ist, einen neuen Leib. Und auch dort schreibt Paulus, dass wir in diesem irdischen Haus, in unserem jetzigen Leib seufzen und uns sehnen, mit der Behausung, die aus dem Himmel ist, überkleidet zu werden. Wir sehnen uns nach der Erlösung unseres Leibes, nach diesem neuen himmlischen Leib. Aber wir seufzen nicht nur, weil wir uns nach dem himmlischen Leib sehnen, sondern, Paulus schreibt, wir seufzen auch beschwert, weil wir nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten. Das heißt, wir wollen nicht sterben, um dann erst später mit unserem himmlischen Leib wieder vereint zu werden. Denn das ist ein Entkleiden der Seele, die eigentlich in den Leib gehört. Vielmehr hoffen wir, dass Christus wiederkommt, wenn wir noch leben, damit wir lebend verwandelt werden und das Sterbliche nicht sterben muss, sondern überkleidet wird, verschlungen wird von dem Leben, von dem neuen Leib. Und auch hier weist Paulus darauf hin, dass Gott uns das Unterpfand des Geistes gegeben hat, damit wir gewiss sein können, dass wir dieses himmlische Haus, diesen himmlischen Leib erhalten werden, der für uns in den Himmeln aufbewahrt ist. Darum hat Gott uns den Geist gegeben, als ein Unterpfand, als so eine Garantie, dass die Erlösung auch unseres Leibes kommt. Das alles ist nachzulesen in 2. Korinther 5, 1 bis 8. Das ist es also. Das ist es, was wir erwarten. Das ist es, wonach wir seufzen, zusammen mit der ganzen Schöpfung, unsere Sohnschaft, unser Offenbarwerden als Söhne Gottes. Wann geschieht das? Wenn unsere Leiber erlöst werden. Dann wird sichtbar werden für alle, dass wir wahrlich Söhne Gottes sind. Denn wir werden den Leib des Sohnes Gottes haben, ihm gleichgestaltet. Dann dann wird unser ganzer Mensch, Geist und Leib, frei sein von der Herrschaft der Sünde und der Herrschaft des Todes. Und dann wird auch die ganze Schöpfung frei gemacht werden von der Nichtigkeit und der Knechtschaft des Verderbens, damit wir als erlöster Geist in einem erlösten Leib für immer auf der erlösten Erde leben können. Wir seufzen, weil wir die Erlösung unseres Leibes erwarten. Zweitens, wir erwarten etwas, nämlich die Erlösung unseres Leibes, weil wir eine Hoffnung haben. Wir erwarten die Erlösung unseres Leibes, weil wir eine Hoffnung haben. Vers 24, denn in Hoffnung sind wir errettet worden. Unsere Erwartung, dass unser Leib erlöst werden wird, kommt nicht von irgendwoher. Sie ist kein Hirngespinst, keine naive Vorstellung, kein Opium fürs Volk, um uns in den Leiden dieser Welt zu betäuben und uns auf eine vermeintlich bessere Zukunft zu vertrösten. Die christliche Hoffnung ist nie Einbildung, nie ein vages Hoffen und Zagen, sondern eine Gewissheit, eine feste Zuversicht. Warum? Weil sie gegründet ist auf die Verheißungen Gottes. Auf sein Wort, das niemals vergeht, und auf seinen unwandelbaren Charakter als der treue Gott, der nicht lügen kann, sondern alles ausführen wird, was er verheißen hat. Das ist unsere Hoffnung. Unser Leib ist noch nicht erlöst. Noch seufzen wir, noch erwarten wir die Sohnschaft, weil wir in Hoffnung errettet worden sind. Wir hatten schon gehört, dass die Schöpfung der Nichtigkeit unterworfen wurde auf Hoffnung. Auch die Schöpfung hat Hoffnung. Als Gott in Eden den Fluch auf die Schöpfung legte, da gab er ihr auch Hoffnung. Nämlich die Hoffnung des Protoevangeliums. Die Hoffnung, dass der Messias kommen würde, der Same der Frau, der den Kopf der Schlange zermalmen würde. Und auch wir haben Hoffnung. Aber unsere Hoffnung bezieht sich nicht nur auf die Verheißung aus Genesis. Unsere Hoffnung bezieht sich auf unsere Errettung. Der Messias ist gekommen. Christus, der Same der Frau, nicht der Same eines Mannes, nicht gezeugt von einem Mann, sondern vom Heiligen Geist. Er ist gekommen und er hat den Kopf der Schlange zermalmt und sie hat ihm die Ferse zermalmt, als Christus starb am Kreuz, die Sünde der Welt tragend. Und als er auferstand von den Toten und als er auffuhr in den Himmel, um vom Vater alle Macht zu empfangen, da war die Macht und die Herrschaft des Satans gebrochen. Die Sünde konnte uns nichts mehr anhaben. Der Kopf der Schlange war zermalmt. Und als wir diese frohe Botschaft, dieses Evangelium hörten und an Christus gläubig wurden, da sind wir gerettet worden. Da sind wir gerechtfertigt worden, freigesprochen worden von all unseren Sünden, bekleidet worden mit Christi Gerechtigkeit, versöhnt worden mit Gott, dass für ein für alle Mal wir sind gerettet. Jeder, der glaubt an den Sohn, ist gerettet. Er ist gerechtfertigt, er hat den Geist empfangen, er ist adoptiert, er ist angenommen als Sohn, er ist eingesetzt als Erbe und seine Errettung ist völlig sicher. Paulus schreibt, dass wir errettet worden sind. Das ist eine abgeschlossene Handlung in der Vergangenheit. Wir sind errettet worden. Es ist bereits geschehen. Es muss nicht noch geschehen. Es ist vollbracht. Wenn du glaubst an Christus, dann bist du errettet worden. Glaubst du das? Glaubst du an Christus? Bist du errettet worden? Von all deinen Sünden, von dem Zorn Gottes, von der Strafe in der Hölle? Aber auch wenn wir schon errettet worden sind, so sehen wir unsere Errettung noch nicht. Vers 24, denn in Hoffnung sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung. Denn was einer sieht, was hofft er es auch? Ja, dass wir in Hoffnung errettet worden sind, bedeutet zwangsläufig, dass wir unsere Errettung noch nicht sehen können. Wir können noch nicht sehen, dass wir Söhne Gottes sind. Wir haben noch keinen erlösten Leib. Wenn man uns anschaut, sehen wir nicht anders aus als die Gottlosen. Aber so hat Gott es eingerichtet. Er wollte uns erretten in Hoffnung. Und deshalb ist es nicht möglich, dass wir unsere Rettung schon sehen. Deswegen ist es nicht möglich, dass wir schon einen erlösten Leib haben, den wir sehen können. Denn wenn man etwas sieht, dann ist es keine Hoffnung mehr. Das ist doch gerade das Wesen der Hoffnung, dass man etwas erwartet, was man noch nicht sieht. Wenn man etwas sehen kann, dann muss man es nicht mehr hoffen. Und wir können auch gar nicht sehen, worauf sich unsere Hoffnung bezieht. Denn das, was wir erwarten, ist etwas Ewiges. Und das können wir jetzt nicht sehen, denn das, was man sieht, ist zeitlich. Das aber, was man nicht sieht, ewig. 2. Korinther 4, Vers 18. Und so sehen wir unsere Rettung noch nicht. Wir sind noch in dieser gefallenen Welt. Wir haben noch diesen Leib des Todes. Wir müssen noch kämpfen gegen die Sünde. Wir müssen noch leiden und wir müssen noch sterben. Warum hat Gott das so eingerichtet? Warum sind wir in Hoffnung errettet worden? Paulus geht hier gar nicht darauf ein, aber ich möchte kurz drei Gründe nennen. Erstens, wir sind in Hoffnung errettet, weil Gott viele Menschen retten will. Wenn wir nicht auf Hoffnung errettet worden wären, dann wäre die Alternative, dass Christus wiederkommen müsste, um unsere Leiber und die ganze Schöpfung zu verwandeln und in den Ewigkeitszustand zu bringen, sobald jemand an ihn gläubig wird und errettet wird. Dann hätte Christus aber schon vor 2000 Jahren das Ende bringen müssen. Dann hätte er, sobald die Jünger an ihn geglaubt haben, ihren Leib umgestalten müssen, die Schöpfung umgestalten müssen. Aber er ist langmütig. Er hat das Ende noch nicht gebracht, weil er noch Erwählte hat. Und er will, dass sie alle zur Buße kommen. 2. Petrus 3, Vers 9. Gott hat uns die letzten 2000 Jahre geschenkt, weil er wollte, dass noch viele geboren werden, die auserwählt sind zum ewigen Leben. Unter anderem du und ich. Und möge er noch weitere 2000 Jahre schenken oder so viele Jahre nötig sind, damit alle seine Erwählten gerettet werden. Wir sind in Hoffnung errettet, weil Gott viele Menschen retten will. Zweitens, wir sind in Hoffnung errettet, weil wir noch Arbeit zu tun haben. Wenn Christus auch nicht sofort das Ende bringt, so könnte er doch zumindest die, die gläubig werden, sofort zu sich holen. Dann wären sie zumindest dem Leiden dieser Erde enthoben. Dann wären sie aus diesem Leib des Todes gerettet. Und manchmal tut er das auch. Er tat es beim Schächer am Kreuz, der noch am selben Tag, an dem er gerettet wurde, mit Christus im Paradies war. Und er tut das auch heute noch manchmal. Ich habe kürzlich von einem Pastor aus Amerika gelesen, der einen 5-jährigen Sohn hatte. Man konnte auch ein Bild von ihm sehen, ein schöner Junge mit tollen, lockigen Haaren. Und eines Abends wollte der Sohn mit seinem Papa sprechen. Der Papa hatte nicht viel Zeit, weil er an dem Abend zu einer mehrtägigen Veranstaltung aufbrechen musste. Aber er nahm sich die Zeit, noch kurz mit seinem kleinen Sohn zu sprechen. Der Sohn bekannte ihm an diesem Abend, dass er verstanden habe, dass er ein Sünder sei. Und er fragte seinen Papa, wie er gerettet werden könne. Und als der Vater ihm das Evangelium erklärt hatte, da bezeugte dieser kleine Junge, dass er an Jesus glaube und wisse, dass er nun gerettet sei. Der Vater fuhr dann zu der Veranstaltung und als er am nächsten Morgen dort aufwachte, sah er, dass er etliche Anrufe von seiner Frau auf seinem Handy hatte. Er rief sofort zurück und sie sagte ihm, er solle schnell ins Krankenhaus kommen. Sein Sohn war in der Nacht gestorben. Manchmal holt Gott eines seiner Kinder sofort zu sich, sobald es an Christus gläubig geworden und gerettet worden ist. Aber der Normalfall ist, dass wir noch hier bleiben müssen in dieser Welt. Als Christus in den Himmel auffuhr, da ließ er seine Jünger hier zurück. Er nahm sie nicht mit sich. Er verherrlichte sie nicht, er gab ihnen nicht einen erlösten Leib, verwandelte ihre Leiber nicht, er befreite sie nicht von allem Leid und vom Tod, obwohl er ihre Errettung ein für allemal vollbracht hatte am Kreuz. Aber sie konnten noch nicht gehen. Sie hatten noch eine Aufgabe zu erfüllen. Christus hatte ihnen einen Auftrag gegeben, nämlich hinzugehen und alle Nationen zu Jüngern zu machen und sie zu taufen und sie zu lehren, alles zu bewahren, was er ihnen geboten hatte. Aber er ließ sie nicht zurück ohne Hoffnung. Engel kamen zu ihnen und sagten zu ihnen, Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird ebenso kommen, wie ihr ihn habt auffahren sehen in den Himmel. Apostelgeschichte 1, Vers 11. Die Jünger mussten noch in dieser Welt bleiben. Sie hatten noch eine Aufgabe zu erfüllen, aber sie hatten Hoffnung. Sie wussten, dass sie gerettet waren und dass der Tag kommt, an dem Christus wiederkommen wird, so wie er in den Himmel gefahren ist. Und dann würden auch ihre Leiber erlöst werden. Und sie würden frei sein von allem Leiden, allem Sterben. Und so müssen auch wir noch in der Welt bleiben, obwohl wir schon gerettet sind. Und deswegen können wir noch nicht verherrlicht sein, obwohl wir schon gerettet sind, denn wir müssen noch hier sein und wir müssen hier noch arbeiten. Auch wir müssen noch hingehen und die Nation zu Jüngern machen. Wir müssen Christus noch verherrlichen, indem wir gute Werke tun. Wir müssen noch Christus verkündigen und die Nation zu Jüngern machen. Wir müssen noch Kinder bekommen und sie aufziehen in der Zucht und Ermahnung des Herrn, damit sie, wenn wir gestorben sind, unsere Arbeit fortsetzen. Viele Menschen sind überzeugt, dass sie nicht sterben werden, dass Christus wiederkommen wird zu ihrer Lebzeit. Und das wünsche ich mir auch. Ich wünsche mir auch, nicht entkleidet, sondern überkleidet zu werden. Aber wenn ich in die Vergangenheit schaue, dann sehe ich Generation um Generation um Generation und viele haben geglaubt, dass sie nicht sterben würden und sind doch gestorben. Und stellt euch vor, der Herr wäre wiedergekommen. Wie viele wären nicht errettet worden, wären niemals geboren worden, würden niemals in Ewigkeit Christus verherrlichen. Und wenn ich nach vorne schaue, dann sehe ich, dass noch so viel Arbeit zu tun ist. Dass meine Kinder und Kindeskinder und viele Generationen noch Arbeit haben würden, bis die Nationen zu Jüngern gemacht sind. Es kann sein, ich halte es für wahrscheinlicher, dass auch wir noch hier bleiben müssen und arbeiten müssen und dass wir alt werden und dass wir manches leiden und dass wir krank und schwach werden und dass wir sterben. Ich bete jeden Tag dafür, komme bald, Herr Jesus. Aber noch ist Arbeit zu tun. Drittens, wir sind in Hoffnung errettet, weil wir noch leiden müssen. Wir haben gehört, dass wir leiden müssen. Mitleiden müssen, um mit verherrlicht zu werden. So wie Christus zuerst leiden musste, bevor er verherrlicht wurde. Der Geist muss noch sein Werk an uns fortführen. Er muss uns noch heiligen. Und dazu gebraucht er auch das Leiden, wie wir bereits zuvor gehört hatten. Wir müssen noch hier sein, weil wir noch leiden müssen. Weil wir noch mitleiden müssen, um mit verherrlicht werden zu können. Der Geist muss uns noch führen in manchen leidvollen Kampf gegen unsere Sünde, muss uns noch führen in das Töten der Handlungen unseres Leibes. Wir müssen noch einiges leiden, damit wir verherrlicht werden können. Aber auch wir sind in Hoffnung errettet worden. Wir wissen, dass unser Leiden ein Ziel hat. Wir sind errettet in Hoffnung, weil es nötig ist, weil es der gute Wille Gottes ist, uns nicht sogleich zu verherrlichen, uns nicht sogleich einen erlösten Leib zu geben. Aber wir wissen, dass alles, was wir hier noch erleiden müssen in diesem Leib des Todes, dass all unser Leiden hier auf dieser Erde ein Ziel hat. Und das führt uns zum dritten und letzten Punkt. Drittens, weil wir eine Hoffnung haben, können wir ausharren im Leiden. Weil wir eine Hoffnung haben, können wir ausharren im Leiden. Vers 25, wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren. Weil wir diese Hoffnung, diese feste Zuversicht haben, dass unser Leib erlöst werden wird. Dass wir verherrlicht werden. Dass wir eingehen in die Herrlichkeit. Dass wir offenbar werden als Söhne Gottes. Weil wir diese Hoffnung haben, können wir warten mit Ausharren. Denkt daran, warum Paulus diese Verse schreibt. Er schreibt sie, um uns zu ermutigen im Leiden. indem er uns die Größe der Herrlichkeit vor Augen stellt, die an uns offenbar werden wird, und uns zeigt, dass unser Leiden hier in der Jetztzeit nichts ist dagegen. Wenn wir doch die Hoffnung haben, dass geschehen wird, was wir gerade gehört haben, dass auch unser Leib erlöst werden wird und die ganze Schöpfung mit ihm, können wir dann nicht ausharren im Leiden? Verstehen wir dann nicht, wozu unser Leiden gut ist? Verstehen wir dann nicht, dass wir unser Leiden nicht mehr daran denken werden, sobald in dem einen Augenblick, in diesem einen Nu, in dem unser Leib verwandelt sein wird? Wir schmecken doch schon jetzt die Erstlinge, die Erstlingsfrucht unserer Errettung. Wir wissen doch, dass wir gerettet worden sind. Wir wissen doch, dass wir Gottes Kinder sind. Wir haben doch den Geist als Unterpfand. Wir haben doch die Erstlinge des Geistes. Und deswegen wissen wir, dass die Erlösung unserer Leiber kommt. Dass die Herrlichkeit kommt. Und dass sie viel größer und viel gewichtiger sein wird als alles Leiden hier auf Erden. Sollten wir dann nicht ausharren können im Leiden? Wenn wir noch warten müssen, sollten wir nicht warten können mit Ausharren? Paulus stellt diese Frage gar nicht. Er stellt es einfach als Tatsache fest. So warten wir mit Ausharren. Christen warten auf die Sohnschaft, auf die Erlösung ihres Leibes, und sie warten mit Ausharren, weil sie Hoffnung haben, weil sie die feste Gewissheit haben, dass dies alles geschehen wird. Die Hoffnung ist eng verbunden mit dem Glauben. Es heißt, der Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Hebräer 11, Vers 1. Der Glaube ist Hoffnung in Kraft. Hoffnung mit Auswirkung im Leben. Und wie haben die Glaubenshelden der Vergangenheit ausgeharrt, weil sie diesen Glauben, diese wirksame, kraftvolle Hoffnung auf ihre Erlösung hatten. Ihre Hoffnung gab ihnen Kraft, auszuharren in Verhöhnung und Geißelung, in Fesseln und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, starben durch den Tod des Schwertes, gingen umher in Schafpelzen, in Ziegenfellen, hatten Mangel, Drangsal, Ungemach, sie, deren die Welt nicht wert war. Sie irrten umher in Wüsten und Gebirgen und Höhlen und in Klüften der Erde, und sie harrten aus in dem Allem. Weil sie diesen Glauben, weil sie diese Hoffnung auf die Erlösung hatten. Hebräer 11, 36 bis 38. Und weil diese Hoffnung gegründet ist auf Gottes Verheißungen, können wir wie Abraham sogar gegen Hoffnung auf Hoffnung glauben. Selbst wenn es so aussieht, als ob es nichts mehr zu hoffen gäbe, so können wir dennoch hoffen, weil wir die volle Gewissheit haben, dass Gott zu tun vermag, was er verheißen hat. Römer 4, 18 bis 21. Und deshalb, lieber Bruder, liebe Schwester, harre aus in allem Leid. Ja, du musst jetzt noch leiden. Du musst noch warten auf die Erlösung deines Leibes. Aber sei gewiss, die Erlösung kommt. Du hast den Geist, du bist gerettet worden. Und deswegen ist gewiss, dass dein Leib erlöst werden wird. Sei deshalb alle Zeit guten Muts, weil du wandelst durch Glauben, nicht durch Schauen. 2. Korinther 5, 5 bis 7. Zweifel nicht an deiner Errettung. Zweifel nicht an der Herrlichkeit, die auf dich wartet, nur weil du sie noch nicht sehen kannst. So hat Gott es eingerichtet, dass wir wandeln in Hoffnung. Dass wir wandeln, nicht im Schauen. Aber du hast schon die Erstlinge des Geistes. Und die können dich vergewissern, dass du den Geist hast, dass du ein Sohn Gottes bist und dass du als solcher offenbar werden wirst. und so setze dir den Helm der Hoffnung, der Errettung auf. 1. Thessalonicher 5, Vers 8. Den Helm der Hoffnung, der Errettung. Erinnere dich beständig an deine Hoffnung. Erinnere dich daran, dass du errettet worden bist. Erinnere dich daran, dass es Gottes Wille ist, dass du es jetzt noch nicht sehen kannst, aber dass eine große Herrlichkeit an dir offenbar werden wird, wenn auch dein Leib erlöst werden wird bei seiner Wiederkunft. Diese Hoffnung wird dich schützen im Kampf. Sie ist wie ein Helm, der deinen Kopf schützt und alles Leiden dieser Welt, alles Leiden in diesem Leib wird dich nicht besiegen. Deine Hoffnung auf die Erlösung wird dich aufrechthalten. Ja, du kannst dich sogar der Leiden rühmen, weil du weißt, dass sie zu deiner Verherrlichung geschehen, weil sie nötig sind, damit auch dein Leib erlöst wird und du offenbar wirst als Kind Gottes, wie Paulus bereits geschrieben hatte, nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Trübsale, da wir wissen, dass die Trübsal Ausharren bewirkt, das Ausharren aber die Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung, die Hoffnung aber beschämt nicht, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist, denn Christus ist, da wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Römer 5, 3 bis 6. Seht ihr, weil wir Hoffnung haben, können wir ausharren. Und wenn wir ausharren, dann bestärkt das unsere Hoffnung. Die Hoffnung unserer Errettung, die Hoffnung auf die Erlösung unseres Leibes, sie wird uns nicht beschämen. Sie wird sich erfüllen. Warum? Paulus hat es gerade hier geschrieben, denn Christus ist gestorben für uns Gottlose. Er hat die Rettung vollbracht. Wenn du an ihn glaubst, dann bist du gerettet worden. Und wenn du mit ihm jetzt leidest, dann wirst du auch mit ihm verherrlicht werden in Ewigkeit. So wie er auferstanden ist von den Toten, wie er seinen verherrlichten Leib wiedernahm, so wird er auch deinen Leib erlösen und dem seinen gleichgestalten durch seine gewaltige, ewige Kraft. Und dann wirst du endlich offenbar werden als das, was du jetzt schon bist, als wahrer Sohn Gottes, als Erbe Gottes, der die Herrlichkeit erbt. Deswegen harre aus in Hoffnung, dass Christus seine Verheißungen erfüllen wird. Es liegt nicht an dir, es liegt an dem auferstandenen Herrn. Sei gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit zu allem Ausharren und aller Langmut mit Freuden. Kolosser 1, Vers 11. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. 1. Johannes 3, Vers 2. Ihm, dem alleinigen Gott, unserem Heiland durch Jesus Christus, unseren Herrn, sei Herrlichkeit, Majestät, Macht und Gewalt vor aller Zeit und jetzt und in alle Ewigkeit, in dem Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.